Hier ist Massive Aktion auf Radio Korax 95,9. Unser nächstes Thema, ein Vortrag, die Antideutsche und die Radikale Linke, der in der letzten Woche hier in Halle stattfand. Dazu war eingeladen worden von der Gruppe Agitpop und eingeladen war der Uli Schuster vom BGR und der Phase 2 aus Leipzig. Ja, hallo Uli.
Hallo.
Kannst du mir kurz was zu deiner Person sagen und wo du organisiert bist?
Ja, ich bin Mitglied des Bündnis gegen Rechts aus Leipzig, einer Gruppe, die, ich würde sagen, antideutsch geprägt ist und dazu eine linksradikale politische Ausrichtung hat und arbeite auch für die Phase 2, das heißt die strömungsübergreifende Vierteljahresschrift der Post-Antifa. Und zwei politische Projekte also, die innerhalb der radikalen Linken sich die Kritik der hiesigen Verhältnisse zum Ziel gesetzt haben und bei der Formulierung dieser Position nicht nur explizit auf antideutsche Kritik setzen, sondern durchaus auch universalistisch, antikapitalistische und herrschaftskritische Perspektiven mit einbeziehen.
Wie kann man die antideutsche Strömung charakterisieren?
Vielleicht sollte man als erstes sagen, dass sie Anfang der 90er Jahre entstanden ist, und zwar als Teil der radikalen Linken in der BRD, die sich angesichts des völkischen Rassismus und des Erstarkens eher offener nationalsozialistischer Kräfte für eine radikale Kritik an NS-Kontinuitäten eingesetzt haben und dabei auch von alten Lehrsitzen und Dogmen der traditionellen und neuen Linken entfernten. Was sehr wichtig ist, wenn man die antideutsche Strömung charakterisieren möchte, ist, dass man immer den gesellschaftlichen Hintergrund betrachten muss, aus dem heraus diese Linke entstanden ist und in dem sie heute auch noch agiert. Damals war das zum Beispiel so, dass diese Allgegenwart eines völkischen Rassismus, die Allgegenwart von Anschlägen, von pogromartigen Überfällen auf Migrantinnen und Migranten und dazu eine Debatte, eine nationalistische Debatte in Deutschland, eine Außenpolitik, die teilweise wieder auf völkische Konzeptionen setzte, dass die dieses Entstehen der Position sozusagen auch heute noch erklärbar macht. Wenn man sie ganz kurz zusammenfassen sollte, was natürlich schwierig ist, dann ist es schon so, dass eine antideutsche Strömung sich vor allen Dingen die Kritik des deutschen Kapitalismus zum Ziel setzt, dass sie sich die Kritik der deutschen Kontinuitäten aus dem NS zum Ziel setzt und dass sie trotzdem aber nicht die Perspektive verliert, auch sich moderneren Varianten des deutschen Nationalismus zu widmen.
Das war jetzt eher so ein historischer Rückblick auch und eine kurze Einschätzung. Gibt es einen Unterschied zu den Positionen, die antideutsche Gruppen oder die antideutsche Strömung vertritt im Vergleich zu zum Beispiel 95 und jetzt 2004? Gibt es da Unterschiede?
Auf jeden Fall. Dazu muss man sagen, dass natürlich die antideutsche Strömung wiederum aus mehreren Unterströmungen, verschiedenen Perspektiven der Sicht besteht. Aber ich würde sagen, bis 1995 kann man sagen, war die Kritik ein bisschen darauf ausgerichtet, die Kontinuitäten des NS herauszuarbeiten in diesem neu entstehenden Deutschland und sozusagen vor der Entstehung eines Vierten Reiches zu warnen. Das heißt, es gab einige gesellschaftliche Entwicklungstendenzen, die ich ja gerade auch schon versucht habe, kurz zu nennen, die darauf hindeuteten, dass durchaus eine politische Entwicklung möglich ist in diesem Land, die sehr direkt anschließt an das, was zwischen 33 und 45 geschehen ist, beziehungsweise die Vorgeschichte, was sich dann 33, 45 bis 45 durchsetzte. Danach gab es dann schon Brüche, also man hat ja vor allen Dingen in Mitte der 90er Jahre gemerkt, vielleicht auch ein besonderes Datum war der Antifa-Sommer ab dem Jahre 2000, wo Rot-Grün so eine Antifa-Offensive proklamiert hat, dass sich die Gesellschaft in Deutschland modernisieren kann. Das heißt, die Kritik hat sich dann auch mehr oder weniger modernisierteren Nationalismusvarianten in Deutschland zugewendet. Und dazu war sie auch immer abhängig von den Konjunkturen gesellschaftspolitischer Ereignisse. Das heißt, 1999 war natürlich die Kritik an der deutschen Außenpolitik während des Jugoslawienkriegs im Zentrum, während heutzutage beispielsweise eher eine andere Perspektive besteht, die sich kritisch damit auseinandersetzt, wie in Deutschland beispielsweise die Friedensbewegung auf den Irakkrieg reagiert hat.
Wie kann man jetzt, wenn man so diese antideutsche Strömung sich heute betrachtet, gibt es ja verschiedene Protagonisten oder verschiedene Strömungen innerhalb der antideutschen Strömung. Kann man die kurz charakterisieren und da gibt es zwei, drei Hauptströmungen?
Das ist schwierig. Also es gibt eine ganze Menge von Strömungen und die alle auseinanderzuhalten, das ist sehr kompliziert. Aber vielleicht könnte man sagen, dass es auf der einen Seite eine relativ harte antideutsche Strömung gibt, die sich sehr gegen eine linke Bewegung ausspricht, das heißt, die immer ihren kritischen Fokus auf linke Bewegungen wendet. zum Beispiel die Globalisierungskritik und sich generell sogar von einer Linken abgrenzt, das heißt sich auch nicht mehr als Bestandteil einer Linken begreift. Zu den Protagonisten dieser Strömung gehört in erster Linie die Redaktion der Zeitschrift Bahamas. Von der Strömung könnte man abgrenzen, vielleicht eine eher gemäßigtere Position, die sich um so eine Zeitschriften wie Phase 2 gruppiert, aber auch um die Jungle World oder vielleicht die IC3W, also eher so eine linke entwicklungspolitische Zeitschrift, und die schon aus einer eher solidarischen Haltung heraus mit linken Bewegungen diese kritisieren, das heißt inhaltlich immer sehr eindeutig sind, aber jetzt nicht deterministisch davon ausgehen, dass linke Bewegung ein für alle Mal auch hierzulande verloren ist, sondern über die Bedingungen der Bezugnahme streitet. Und das macht sich dann ganz konkret auch in gewissen politischen Bündnissen, aber auch im Verhältnis zu einer politischen Praxis und in der Thematisierung gewisser Schwerpunkte macht sich das deutlich. Das heißt, während so eine eher hartere Strömung wie die Bahamas einen ganz großen Teil ihrer Kritik mit der Linken verbringt, ist es so, dass diese gemäßigte Strömung schon auch noch versucht, gesellschaftlich zu intervenieren und dort ihre Position zu verbreiten. Das ist aber nur eine sehr schemenhafte Unterscheidung, weil dazwischen gibt es natürlich ganz viele Graustufen.
Kann man sagen, wie die Linke an sich jetzt als größere Gruppe auf dieses Phänomen reagiert hat? Was gab es da für Reaktionen?
Es gab natürlich eine ganze Reihe von Kontroversen um die Antideutschen seit ihrem Entstehen. Entzündet haben sich eigentlich schon Anfang der 90er Jahre an der Frage, wie denn der pogromartische Rassismus einzuschätzen wäre. Also inwiefern die rassistischen Arbeiter Opfer oder nur falsch gepolt sind und gar ein revoltierendes Objekt der linken Agitation wären. Und die Antideutschen haben damit relativ scharf gebrochen und haben dafür dann aber den Vorwurf eingesteckt, dass sie einen Avantgarde-Anspruch vertreten würden, der bewegungsfeindlich wären und eigentlich selber nur rassistisch. Also die Vorwürfe haben dann natürlich verschiedene Konjunkturen, flauten dann aber bis Ende der 90er Jahre ziemlich ab, was auch daran liegt, dass die rassistische Wirklichkeit die Position relativ plausibel gemacht hat, so schlimm das dann auch war. Mitte der 90er Jahre, als es dann beispielsweise so ein Kongress, auch links ist da, wo keine Heimat ist, gab, sondern konkret organisiert, gab es dann natürlich auch immer Auseinandersetzungen, weil diese antideutsche Position Massenansätze radikal verworfen hat. Und es war relativ schwierig, weil es gleichzeitig auch eine Hinwendung zu eher ideologiekritischen Themen gab. Das heißt, politökonomische Analysen waren unterprivilegiert, was wiederum für Kritik gesorgt hat. Das heißt, die Kritik war dann, dass sich viele antideutsche Gruppen vor allen Dingen nur mit Ideologiekritik beschäftigen würden und nicht mehr politökonomische Theorien in ihre Analyse einbeziehen. Bis 2001 hatte dann auch die Antifa in dieser Entwicklung ziemlich viele Essentials übernommen, gerade dieser ideologiekritischen Elemente, was man an solchen Parolen wie Nie wieder Deutschland etc. sehen konnte. Aber spätestens dann mit dem Entstehen der globalisierungskritischen Bewegung und im Zuge der Debatten um den 11. September kann man eigentlich sagen, dass es wieder also einen anti-antideutschen Rollback gab. Das heißt, es gab eine Zunahme von Kritik, ja, bis hin zu Stimmungsmacher, wenn wir an Robert Kurz denken oder vielleicht auch an das neue Buch über die Antideutschen herausgegeben von Gerhard Hanloser. Also so eine scheinbare publizistische Auseinandersetzung mit sogenannter antideutscher Ideologie. Und die Konsequenz daraus ist, dass es einen Rückgang an der Kritik der deutschen Zustände gibt und viele Sachen, die jetzt vielleicht wirklich an einigen antideutschen Positionen, also die werden da auch sehr homogenisiert, zu kritisieren wären, nämlich beispielsweise ein generelles Bewegungsbashing, was man durchaus zurückweisen kann. Aber viele richtige Positionen, zum Beispiel die Kritik am Antisemitismus in der Linken, die Kritik an optimistisch-idealistischen Massenansätzen, die Kritik am Verhältnis zu Israel, also all das, was immer noch wichtig ist und nach dem 11. September auch wieder wichtiger geworden ist, gerade aus, wenn man die Verhältnisse hierzulande sehen, wird dann weggeschoben unter so einer scheinbaren kritischen Auseinandersetzung mit den Antideutschen. Aber die Debatte ist nicht verstummt, die wird eher sich weiter durchziehen.
Noch eine Frage zum 11. September 2001. Spielt das Datum auch eine Rolle, der Auseinandersetzung zwischen so einer antideutschen Strömung und dem Rest der Linken?
Also es ist auf jeden Fall ein Bruch. Also man kann sagen, dass bis zum 11. September ja auch in der antideutschen linken Position existierten, die Kritik am Antisemitismus nicht mehr so zentral in den Mittelpunkt ihres Agierens gestellt haben. Wenn man sich beispielsweise Bahamas Texte anschaut, beziehungsweise Äußerungen vom Bahamas-Redakteur Justus Wertmüller, dann kann man dort Aussagen finden, dass auch die Kritik des Antisemitismus der Linken nicht mehr so notwendig wäre, weil diese Auseinandersetzung gelaufen wäre. Das heißt, weil sozusagen eine positive Entwicklung in der Linken eingesetzt hat. Und bis zum 11. September gab es auch aus der Bahamas einige Stimmen, die eher so ein zurück zur Kapitalismuskritik, zurück zur Kritik der bürgerlich-westlichen Modernisierung aufgerufen haben. Und mit dem 11. September hat sich da schon eine deutliche Wende und Verschiebung der Position vollzogen. Das heißt, die Kritik des Antisemitismus wurde wieder wichtiger. Die Frage ist, inwiefern kann man das jetzt nur als Beleg dafür nehmen, dass damit viel Vehemenz und viel Alleinvertretungsanspruch und Rechthaberei immer eine Position vertreten wurde, unabhängig von der Gesellschaft, oder ob man nicht sagen kann, ja, es gab ja wirklich eine gesellschaftliche Veränderung mit dem 11. September, wofür ich plädieren würde, die man zur Kenntnis nehmen muss. Das heißt, gerade die Verhältnisse in Deutschland zeigen, dass sich hier Nationalismus wieder mit Anti-Amerikanismus und Antizionismus koppelt und die Kritik deswegen nicht zurückgehen darf. Und man konnte zeitweilig den Eindruck haben, gerade unter Rot-Grün, dass eine Modernisierung des deutschen Nationalstaates durchgesetzt hat. Heute lässt sich eher sehen, dass das durchaus umkämpft ist. Beispiel wäre der NPD-Wahlerfolg in Sachsen, dass also selbst das völkische Ticket durchaus gespielt werden kann und dass die NS-Kontinuitäten weiterhin in dieser Gesellschaft präsent sind. Und deswegen muss man auch bei einer Kritik an Äußerungen, die vielleicht die Bahamas noch vor dem 11. September getan hat, immer sehr vorsichtig sein und muss sich immer den gesellschaftspolitischen Hintergrund verdeutlichen, aus dem heraus, was geschrieben wurde. Auch wenn das natürlich nicht heißen soll, dass man so eine Äußerung beziehungsweise in der Art und Weise, wie sie immer vorgebracht wurden von dieser harten antideutschen Variante, einfach nur in Schutz nehmen soll und verteidigen. Also auf einer sekundären Ebene kann man dann durchaus auch daran Kritik üben, aber wichtiger wäre halt ein inhaltliches Ernstnehmen von solchen Positionen.
Du hattest ja schon gesagt, dass du die Phase 2 und das BGA aus Leipzig eher mit so einer gemäßigten Position verorten würdest. Was gab es für Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Gruppen, zum Beispiel in Leipzig, um dieses Thema?
Es gab eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen, die jetzt hier zu schildern zu langatmig wäre und an viele kann man sich auch gar nicht mehr erinnern. Im Prinzip wird ja in so einer Stadt wie Leipzig bloß das nachvollzogen, was auf der bundesweiten Ebene oder auf der publizistischen Ebene sowieso läuft. Also es gibt die Auseinandersetzung um das Verhältnis zur Friedensbewegung. Es gab die Auseinandersetzung um die Art und Weise der Israel-Solidarität, das heißt auch ganz speziell, inwiefern Fahnen tragen oder das Tragen der israelischen Nationalfahne der richtige Ausdruck der Solidarität wäre oder nicht. Und all diese Debatten wurden natürlich auch geführt und natürlich auch viele theoretischere Debatten, was heißt der Bezug zur kritischen Theorie etc. Vielleicht kann man es am besten an dem Streit um das Verhältnis zur Friedensbewegung etwas genauer illustrieren. Da war es so, dass das BGR anfänglich durchaus die Illusion hatte, dass man eine linke Antikriegsposition vertreten könne, die nicht antiamerikanisch und nicht antizionistisch ist, und versucht hat, diese auch zu mobilisieren. Das heißt, es gab den Versuch, eine eigene Antikriegsdemonstration auf die Beine zu bringen, die sich aber auch gegen die antiamerikanischen, antizionistischen Tendenzen innerhalb der deutschen Friedensbewegung wendet, trotzdem aber nicht einfach Ja zu dem Krieg sagt, der im Irak stattfand oder damals begann. Die eher hartherbere antideutsche Position hat von vornherein gesagt, dass der Krieg gerechtfertigt ist. Und das war ein Unterschied zwischen den beiden Positionen. Dass wir, also das BGR und auch ein Teil der Redaktion von Phase 2, da eher kritisch war, inwiefern so eine Bejahung dieses Krieges notwendig ist, nicht unbedingt aus dem Wissen heraus, dass wir uns sicher waren, dass dieser Krieg auf jeden Fall falsch ist. Es gab durchaus Argumente, die auch unserer Sicht dafür sprachen, Saddam Hussein zu stürzen. Also es wurde schon gesehen, was er für ein System verkörpert. Allerdings war es so, dass der Ansatz bei uns immer ist, die Verhältnisse hier zum Ausgangspunkt zu machen und auf der anderen Seite auch so ist, dass man also eine Kriegsbegeisterung als linke Position nicht tragen wollte. Und dann hat sich natürlich innerhalb dieser Auseinandersetzung gezeigt, dass viele Argumente der härteren antideutschen Position richtig waren, was die Einschätzung der Verhältnisse hier betrifft, das heißt, wie sich hier eine Friedensbewegung äußert, dass sie es nämlich antiamerikanisch tut und proeuropäisch, also für eine europäische Identität, für eine europäische Großen auf die Straße geht. Auf der anderen Seite hat sich auch gezeigt, dass wir teilweise recht hatten, was die Befürchtung betrifft, dass so ein Krieg nicht die Situation grundsätzlich verbessert und eher islamischen Fundamentalismus schürt. Und an solchen Punkten gab es dann immer die Auseinandersetzung und gab es immer den Streit und gibt es natürlich auch heute noch.
Kannst du oder hast du vielleicht eine Idee oder einen Gedanken, warum gerade diese Diskussion um die Antideutschen zu solchen Kontroversen führt? Wenn man zum Beispiel sieht, in Hamm oder in Hamburg kam es dann sogar zu tätlichen Auseinandersetzungen, warum das diese Diskussion mit so einer Vehemenz geführt wird?
Na gut, auf der einen Seite prallen dabei natürlich unterschiedliche Gesellschaftsanalysen aufeinander und aus diesen werden dann unterschiedliche Politikansätze abgeleitet. Das bedeutet, es gibt einen Streit um eine verschiedene politische Praxis, die sich teilweise entgegensteht. Beispiel Friedensbewegung nochmal. Wenn antiimperialistische Linke in der Friedensbewegung, so wie sie sich in Deutschland zeigt, einen positiven Anknüpfungspunkt sehen. Das heißt, davon ausgehen, dass man dort positiv intervenieren könnte, positiv im Sinne von, man könnte die Leute in ihren Positionen radikalisieren. Dann heißt das, die werden sich an diesen Demonstrationen beteiligen. Wenn man aber in dieser Friedensbewegung eher eine zivilgesellschaftlich-nationalistische Mobilisierung gegen die USA und für ein alternatives deutsches europäisches Weltmachtprojekt sieht, dann müsste man daran ableiten, dass man sich dieser Friedensbewegung entgegenstellt, deutlich polarisiert vor ihnen, gegen sie und damit eben auch Teile der dort enthaltenen Linken mit kritisch unter die Lupe nimmt und sich gegen diese stellt. Das sind halt dann schon Unterschiede ums Ganze. Und die sorgen natürlich dann für eine Debatte, die auf Streit hinausläuft. Inwieweit da jetzt noch in den einzelnen Städten und zwischen den einzelnen Gruppen ein Aufeinanderprallen von verschiedenen Identitätsmomenten eine Rolle spielt. Das heißt, nach dem Motto, wenn die Linke gerade so wenig erfolgreich ist, dann hält man sich vor allen Dingen an dem Identitätsmoment für die einzelnen Linken selber fest. Und das kann dazu führen, dass man eben den Streit über seine gesellschaftliche Bedeutung hinaus radikalisiert. Das heißt, um sich selber wichtig zu nehmen, um sich selbst politische Relevanz zuzuordnen oder zuzuschreiben, wird gestritten, als ginge es wirklich um Entscheidungen, die heute oder morgen oder in naher Zukunft wirklich von uns getroffen werden könnten im Sinne von gesellschaftlicher Relevanz. Aber eigentlich passiert das nicht. Man gaukelt sich also selbst etwas vor und nimmt sich deswegen scheinbar umso ernster und streitet sich deswegen noch mehr. Aber das ist ein bisschen Küchenpsychologie und ist auf jeden Fall Spekulation. Ich würde deswegen eher das damit erklären, dass hier wirklich unterschiedliche linke Praxen aufeinandertreffen und unterschiedliche Gesellschaftsanalysen und natürlich auch unterschiedliche Utopien und Hoffnungen. Und das sorgt dann immer für diese Art der Auseinandersetzung, die oft bis zu Handgreiflichkeiten neigt.
Jetzt spielt auch eine wichtige Rolle in dieser Auseinandersetzung der Konflikt zwischen Israel, den Palästinensern und der arabischen Welt und wird ja häufig festgemacht an der Formel und an der Losung Solidarität mit Israel. Was bedeutet das für dich, diese Formel?
Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern oder gar der arabischen Welt ist in der Auseinandersetzung hier eine Art doppelte Projektionsfläche. Zum einen, und das ist das Entscheidende, für die deutsche Mehrheitsgesellschaft, das heißt über deren sogenannte Israel-Kritik und ihre verständnissuchenden Positionen gegenüber der arabischen Welt und ihrem Antizionismus geht es einer großen Anzahl der Deutschen, vielleicht einem Drittel, vielleicht auch mehr, vor allen Dingen darum, ihren Antisemitismus auszudrücken. Zudem wird mit dieser deutsch-europäischen Strategie in der Weltpolitik, die darauf hinausläuft, einen globalen Gegenpart zur US-amerikanischen Dominanz aufzubauen, über dieses Verhältnis auf eine breitere gesellschaftliche Basis gestellt. Dazu gehört dann eben auch, dass die Linke, die zur Solidarität mit angeblichen palästinensischen oder dem irakischen Befreiungskampf aufruft oder über den Vorwurf, die Nazis wären eigentlich Sharon oder Bush, sich auf ziemlich penetrante Weise an dieser Funktionalisierung deutscher Geschichte beteiligen. Wo wir dann eben eher sagen würden, also das BGR, das ist für uns islamischer Terrorismus oder antisemitischer Befreiungsnationalismus. Es gibt im Kontrast dazu noch eine zweite Projektion und wäre dann die Projektion, dass einige Antideutsche dem Staat der Holocaust-Überlebenden so eine gewisse geschichtsphilosophische Heilserwartung aufbürden. Das heißt, Israel wird als Vorläufer des Kommunismus gesehen und Lob gepriesen oder er wird quasi als antifaschistischer Musterstaat homogenisiert. Damit mogeln sich diese Antideutschen natürlich selbst in eine etwas realitätsferne Solidaritätsrolle hinein, die sie gar nicht ausfüllen können de facto, weil sie nicht die Macht dazu haben, Israel wirklich zu unterstützen. Und sie geben ein bisschen vor, dass sie selber mit über Wohl und Wehe Israels zu entscheiden haben, was zum Glück nicht der Fall ist. Diese Position ist oft Spinnerei und Anmaßung. Anmaßung auch deshalb, weil sie dem Staat Israel homogenisiert, das heißt auch die Linken darin homogenisiert und mit der Kritik an den israelischen Linken, die ganz oft zum Beispiel gegen Moshe Zuckermann und andere geäußert wird, auch den Überlebenden des Holocaust bzw. Nachfahren der Überlebenden sowas wie eine deutsche Politikberatung angedeihen lässt, wo wir finden, das muss nicht sein. Aber trotzdem ist diese Position immer noch das kleinere Übel im Vergleich zu der ersten Projektionsfläche, in dem es vor allen Dingen darum geht, Antisemitismus und Antizionismus auszuagieren und Partei zu ergreifen für ein neues deutsches Großmachtprojekt und das sich tarnt in Verantwortung aus Auschwitz oder angebliche Verantwortung, die aus Auschwitz resultieren würde und dazu aufruft, Israel kritisieren zu dürfen.
Ein weiterer Streitpunkt ist immer der unsägliche Streit über diese Nationalfahnen. Dürfen die nun nicht tragen werden auf Demonstrationen und welche Position hat das BGR dazu?
Das BGR kündigt seit Monaten ein Diskussionspapier dazu an, was es bis heute nicht gibt. Das heißt, die Sache ist bei uns noch nicht endgültig ausdiskutiert. Um es vorwegzunehmen, bisher tragen wir keine Nationalfahnen zu irgendwelchen Demonstrationen. Keine Fahnen der Alliierten und auch nicht die Fahne Israels. Uns störte vor allen Dingen im Vergleich in Bezug auf die Fahne Israels, dass wir uns damit in Bezug auf die Fahne der Alliierten, dass wir uns damit in einer ziemlich unangebrachten Weise mit einem historischen Befreiungskampf gleichmachten und mit einem Opferweg, der von unserer heutigen und hiesigen politischen Realität stark zu unterscheiden ist. Auch wenn man eine nationenkritische Haltung zugesteht und um die Schweinereien weiß, die mit Berufung auf Staatsräson und Vaterland immer wieder begangen werden und das wirklich in universalistischer Perspektive, wäre das für uns kein ausreichendes Argument, um einen linken Fahnenträger, der beispielsweise gegen eine Nazi-Demonstration mit einer Israel-Fahne steht oder der gegen Anti-Amerikanismus mit einer USA-Fahne steht, von einer unserer Demos auszuladen. Das wäre uns ein kritischer Vorbehalt. Wir würden uns mit seiner Position nicht identisch machen. Aber wir müssen sagen, dass angesichts der hiesigen politischen Realitäten nicht die Träger und Trägerinnen dieser Fahnen das Problem für uns sind, sondern eher die, in deren Augen alliierte und besonders israelische Fahnen eine Provokation sind. Das heißt, entscheidend ist immer die Bewertung der gesellschaftspolitischen Situation hier vor Ort, also in Deutschland, und dies eben nicht gekennzeichnet durch eine massenhafte Gemeinmachung mit dem opferreichen Kampf gegen die Wehrmacht oder der Opferperspektive der gejagten und ermordeten Juden. Wer unlängst im Kino war und den Untergang sah, konnte das bewiesen sehen. Vielmehr ist die Situation gekennzeichnet durch das Fortleben und die Transformation von Anti-Amerikanismus und Antisemitismus. Und das ist dann der Ausgangspunkt auch unserer Position zum Fahnenstreit. Das heißt, wir akzeptieren das und würden es selber nicht propagieren.
Zum Schluss noch die letzte Frage, so einen kurzen Ausblick, was die deutsche Politik sozusagen in den nächsten 2 Jahren betrifft. Im nächsten Jahr ist ja 60. Jahrestag, 13. Februar, 8. Mai, gibt es diverse Tage. Was bedeutet das sozusagen für die Antideutschen oder für die antideutsche Politik?
Ja gut, also am positivsten wäre es, wenn man wieder versuchen würde, und wir werden es auf jeden Fall versuchen, eine Kritik an Zuständen hier in Deutschland zu äußern, die sich nach außen richtet und die versucht, über eine inhaltliche Thematisierung Diskussionen anzuregen und Leute zu überzeugen. Das muss das Ziel sein und konkret auf den 60. Jahrestag der Bombardierung in Dresden oder auch auf den 8. Mai bezogen, heißt das, dass man sich mit Geschichtspolitik auseinandersetzen muss, und zwar mit einer Geschichtspolitik, die eben nicht nur eine Bejahung des Nationalsozialismus einfordert, auch wenn es natürlich starke gesellschaftliche Strömungen gibt, die das in Deutschland noch tun. Also der NPD-Wählerkreis in Sachsen wird auf jeden Fall sagen, dass die Politik der Wehrmacht im Großen und Ganzen nicht so schlecht war, eher, dass das Problem war, dass sie den Krieg nicht gewonnen haben. Aber die herrschende gesellschaftspolitische Strömung und ihre Bezüge zur Geschichtspolitik sind andere. Das heißt, da geht es eher darum, einen Opferdiskurs zu etablieren, der Opfer generell pluralisiert. Das heißt, es ist schon so, dass der Mord an den Juden nicht geleugnet und auch nicht gut geheißen wird. Das ist auf jeden Fall ein Problem für die Menschen, die diese Position vertreten. Aber dass eben nebenbei auch so eine Pluralisierung der Opfer stattfindet. Das heißt, auch die Deutschen sollen gleichberechtigt Opfer sein dürfen. Und diese Geschichtspolitik hat natürlich auch eine ganz eindeutige Funktion. Das heißt, es soll damit gewährleistet werden, dass einerseits nationale Identität in einer modernisierten Form, aber auch leichter zu verteidigenden Form wieder möglich ist. Das ist wichtig in einem Kapitalismus, in dem alle den Gürtel enger schnallen sollen. Und gleichzeitig ist es auch eine Voraussetzung dafür, in der Konkurrenz der Großmächte sich hinter die deutsche Nation zu stellen und dort alle politischen Mittel und alle politischen Instrumente, also das heißt bis hin zum Krieg, abzunicken bzw. Sogar positiv zu vertreten. Und dafür ist so eine geschichtspolitische Fundierung auch sehr wichtig. Das heißt, wir haben das ja beim Jugoslawienkrieg gesehen, als es darum ging, Militäreinsätze zu legitimieren, dann kann das sehr wohl mit Geschichte passieren und das wird auch weiterhin so sein.
Ja, wenn sich jetzt noch jemand informieren möchte über die Phase 2 oder BGR, wo kann er das? Im Internet?
Im Internet natürlich, bei www.phase-2.org oder in Leipzig die Seiten von Left Action suchen, beziehungsweise von BGR Leipzig, die über den Verbund Nadia vernetzt sind.
Okay, dann vielen Dank für das Gespräch.